Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kapharnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa. Das Volk, das im Dunkeln lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Evangelium Jesu Christi. Ich glaube, dass der Schlüssel zu dem Evangelium darin besteht, diese Geschichte mit dem Licht ernst zu nehmen. Dass Jesus Licht ist, ein lichtvoller Mensch ist. Also transparent, man weiß, wie man mit ihm dran ist, aber auch hell, also ohne Dunkel, ohne Arg oder ohne dunkle Geheimnisse oder sowas, sondern freundlich und zugewandt. Man kann vielleicht diesen Jesaja-Text wirklich daraufhin auslegen. Ein Mensch, in dessen Nähe Freude entsteht, weil sich irgendwie was löst. Oder wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Ja, Beute wird verteilt, da ist vorher eine Schlacht zu schlagen. Und bei der Ernte auch. Da muss man nämlich gucken, dass seine Früchte irgendwie nicht von Ungeziefer oder was befallen werden. Und vielleicht muss man düngen oder gießen oder irgendwas. Also man muss schon irgendwie sich einsetzen, dass das klappt mit der Ernte. Und die Beute muss man vorher auch kämpfen, ja. Und dann ist der Kampf, die Schlacht ist geschlagen. Der Kampf ist vorbei und jetzt kann man die Ernte einbringen. Thekla. Hm? Und die Beute verteilen. So, Erleichterung. Es hat sich doch gelohnt, ja. Oder wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Als Christ würde ich sagen, da geht es nicht darum, dass uns das Paradies hier angesagt wird, also wo es gar keine Probleme mehr gibt und uns nichts mehr drückt und nichts mehr zu tragen wäre und uns nichts mehr antreibt. Es geht um die Bewältigung, wie wir solche Situationen bewältigen können. Und in der Bewältigung wird was, das Drückende. Das wird nimmer, die Schwierigkeiten drücken nimmer. Man kann aufatmen. Das Tragholz auf der Schulter, mit dem wir Lasten schleppen. Ja, natürlich, das Tragholz ist ein Tragholz. Aber vielleicht hört auf der Kampf dagegen, dass man das trägt, weil es zum Leben gehört, und aufhört, dagegen kämpfen zu müssen. Und das macht vielleicht auch hier den Stock des Treibers aus. Dauernd auf der Suche, wie man noch das irgendwas verbessern kann und eine Lösung findet für seine Probleme. Und in der Nähe dieses Lichtes, ach, da schrumpfen sozusagen die Probleme auf ihre natürliche Größe zusammen. Mit der Angst, die sie bei uns auslösen, da werden die immer alle größer. Und da werden die tragbar, sozusagen. So einer war Jesus, glaube ich. Ich glaube, dass Matthäus das sagen möchte. Denn nur so, also lässt sich wirklich verstehen, die Geschichte, warum die Jünger alles stehen und liegen lassen und ihm nachfolgen. Da kann ja nicht ein x-Beliebiger kommen und sagen, hier, komm mal. Ja, und dann lässt man seine Familie, wenn da zwei Söhne sind, zwei Ernährer. Also die können ja nicht einfach weggehen, das geht ja gar nicht. Ja. Und da lassen sie ihren alten Vater sitzen. Also was ist denn das für eine Verantwortung? Das ist unmöglich. Also da kann nicht irgendjemand rufen, sondern das ist sozusagen der Ruf des Lebens zu sich selbst. Der Ruf, die Verheißung, der Mensch werden zu können, der man ist oder sein sollte. Wie sollte man sonst diese Geschichte mit den Menschenfischern verstehen? Da könnte man noch denken, naja, die ködern die Leute, ja, da werden irgendwelche Versprechungen gemacht und dann schreiben sich die Leute ein oder was oder lassen sich taufen und dann sitzen sie in der Tinte. Aber mit was hätte man die Menschen ködern sollen in der Zeit, wo die Christen schon verfolgt wurden? Ne, der Köder besteht wirklich darin, selber Licht zu werden, selber aus dem Grund des Lebens. Gott ist Licht, schreibt Johannes irgendwo, und keine Finsternis ist in ihm. Selber irgendwie so zu werden, das könnte Menschen anziehen, also nicht da, dass sie merken, da will man sie irgendwie über für die eigenen Interessen dessen, der ruft, vereinnahmen, sondern im Gegenteil. Sie kommen dadurch dem näher, der sie selber in Wahrheit sind. Und das würde auch nochmal irgendwie erklären, wieso Jesus mit denselben Worten seine Predigt beginnt, die Johannes benutzt. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das sagt Johannes und das sagt Jesus. Bei Johannes, na, ich weiß nicht, vielleicht sind ja Heuschrecken und Honig eine Delikatesse, aber selbst die wollte man jeden Tag nicht essen. Da hat es alles, das kriegt so ein bisschen was Herbes. Auch diese hier kehrt um, das Himmelreich ist nahe. Denn das Himmelreich versteht er vor allen Dingen als Gericht. Und da muss man sich zusammenreißen und Früchte bringen, sonst ist nämlich aus. Dann, wenn das Gericht Gottes kommt. Und nach ihm kommt sowieso einer und der wird schon die Tenne fegen und die Spreu vom Weizen trennen und die Spreu ins Feuer schmeißen. Das ist schon herb, sehr herb. Man könnte fast sagen, das ist eher eine Drohbotschaft und keine Frohbotschaft, die Jesus verkündet. Aber etwas stimmt daran, nämlich die Sache mit dem Gericht. Wer Licht werden will, der wird sich seiner Wahrheit stellen müssen. Sonst bleibt er im Dunkel sitzen. Und wer sich seiner Wahrheit stellt, der wird schon merken, wo er mit seinen Vorstellungen und Wünschen und Erwartungen einfach schief liegt, falsch ist. Dass das so sein Ding ist, ja, aber das ist nicht die Wirklichkeit. Und in dieser Konfrontation mit der Wahrheit, mit dem Licht, wenn ihr so wollt, da geschieht Gericht. Und indem es geschieht, wird es hell. Ist man dem näher, der man selber wirklich ist. Das würde auch alles erklären, wieso da immer die Heiden auftauchen. Also auch wenn Jesus gerade im Matthäusevangelium sich zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt weiß, ja. Aber von Anfang an, also Erscheinung des Herrn, die drei Magier aus dem Osten, hier wieder dieses Land Sebulon und Naphtali, das ganz im Norden, also vom See Genezareth noch weiter nach Norden, und es wurde im 8. Jahrhundert von den Assyrern erobert und die jüdische Bevölkerung wurde nach Assur deportiert. Das war die Weise, wie man damals Arbeitskräfte gewonnen hat. Und dann taucht es nimmer auf in der Schrift. Es liegt im Finstern, Sebulon und Naphtali. De facto wird es da halt irgend so eine, da wird es Juden gegeben haben, muss es dann auch gegeben haben, aber da wird es auch Heiden gegeben haben. Die Juden, das Volk Israel, was haben die in Jesus gesehen? Die Frage wird ja mal gestellt. Ja, für die einen ist er ein Lehrer, für die anderen ist er ein Prophet, für die anderen ist es der wiedergekommene Elia oder Johannes der Täufer oder sowas, ja. Die denken halt in ihren Kategorien. Und für die Heiden, irgendwas muss er ja haben, was er auch den Heiden, was ihn für die Heiden attraktiv macht. Und das ist dieses Lichtsein, dieses Durchleuchtetsein, ohne Finsternis, in der Wahrheit stehen, sodass um ihn herum irgendwie alles gerade wird, seine richtigen Dimensionen findet und Freude und Zustimmung entsteht. Ja, diesem Licht zu folgen, sind auch wir gerufen, wie die Jünger. Und vielleicht könnten wir in der Messe darum beten, dass wir immer wieder erleben, dass es das Licht ist, das uns anruft und in seine Nachfolge ruft.